Hallo und herzlich willkommen im Hexenhaus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Also es sind ja recht viele Menschen derzeit krank. Ich war auch ein bisschen krank, also mich hat es ein bisschen umgenietet. Ich musste sogar Termine absagen, was mir sehr, sehr selten passiert. Und das ist ein bisschen traurig, dann krank zu sein und keine Behörde interessiert sich für einen. Also ich merke, dass ich da irgendwie so eine Art Liebeskummer habe, was die Gesundheitsbehörde St. Pölten betrifft, weil früher war sie so interessiert an meinem Gesundheitszustand. Ich musste jeden Tag Fieber messen und sie wollten wissen, wie es mir geht. Und jetzt melden die sich einfach gar nicht. Also da muss man auch erst durch. Jedenfalls war auch ich ein bisschen krank. Man merkt es ein bisschen an der Stimme. Also ich trinke keinen Whisky, denke generell keinen Alkohol mehr. Also das ist wirklich der Infekt. Also ich meine, wobei, das sagen natürlich alle, gerade die Whisky trinken. Ich möchte heute weitermachen mit dem Thema Seelenplan. Das war ja das Thema der letzten Folge und dazu gibt es auch eine Frage von jemandem, der anonym bleiben möchte. Ich glaube, die Person überschätzt ein bisschen die Reichweite von meinem Podcast, aber dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Und hier kommt schon die Frage. Die Geistführer kennen doch unseren Seelenplan genau. Können die uns nicht einfach sagen, wohin? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Und ich finde das auch schon sehr lustig, dass du geschrieben hast, genau, weil auf das genau möchte ich auch eingehen. In dem Sinn, dass wir uns den Seelenplan manchmal zu genau vorstellen, so als wäre es wie so eine Reiseroute. Oder wenn man so eine geführte Reise macht, dass dann wirklich steht, um 8.30 Uhr Frühstück, 10 Uhr Volkskundemuseum, 13 Uhr Mittagessen, 16 Uhr Zeit zur freien Verfügung und so weiter. Als wäre das so minutiös geplant. Das ist im Seelenplan nicht der Fall. Also der Seelenplan kann manchmal einfach Bereiche darstellen. In dem Sinn, also in meinem Fall, ich habe dieses helfende Element, wie schon angesprochen. Ich habe auch dieses, ich möchte das Energielevel von anderen Menschen heben. Ich möchte mehr Bewusstsein reinbringen. Und das kann man aber auf ganz unterschiedliche Arten machen. Und das ist ja dann auch unsere Entscheidung, welche wir wählen. Ich kann das über die Bücher machen, ja, das ist ein Teil meiner Arbeit. Hätte ich eine schönere Stimme, apropos Stimme, könnte ich vielleicht Konzertsäle füllen, ja, und so schöne Lieder singen, dass die Energie dieser Leute, die dem zuhören, einfach voll steigt und dass die dann halb erleuchtet aus diesem Konzert rausgehen. Das wäre sogar etwas, was mir Spaß machen würde. Also Karaoke macht mir Spaß, zum Leidwesen aber von Menschen, die dem dann zuhören, weil nicht nur die Stimme, also mein Gehör, mein physisches Gehör ist da nicht besonders gut. Also mein feinstoffliches Gehör ist tatsächlich viel besser als mein physisches Gehör. Ich kann keine Noten halten und treffen. Das heißt, da wäre einfach der Seelenplan oder mein Seelenwunsch mit dem, wie mein Körper in dieser Inkarnation ist, einfach nicht kompatibel. Das ist mit meinen Eigenschaften hier einfach nicht machbar, auch wenn ich es lustig finden würde. Und so gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie wir unseren Seelenwunsch umsetzen können. Und je nachdem, wie weit wir natürlich kommen, also es ist ja nicht so, dass wir genau wissen, das und das werde ich schaffen in dem Leben. Genau das nehme ich mir vor und genau so wird es laufen. Und je nachdem, wohin wir uns eben entwickeln, in welche Richtungen wir gehen, stehen uns natürlich auch andere Möglichkeiten offen. Und das heißt aber nicht, dass wir dann falsch sind, wenn wir nicht exakt etwas treffen. Ja, also da können wir eben im Rahmen unserer Möglichkeiten in dieser Inkarnation, in dieser Situation, trotzdem unseren Seelenplan leben. Eben auf eine Art und Weise, die dann geht, weil das nicht so ist, dass alles in unserem Leben so vorbestimmt ist. Das ist ja auch das Spannende am irdischen Leben, dass es da so viele Variablen gibt, dass es da so viele Unbekannte gibt und dass dieses Vergessen ja Teil des Spiels ist. Wir wissen, wir werden vergessen und dieses sich zurückhanteln in das Licht, in das Bewusstsein wieder zurück, ist ja Teil des Spiels, ist ja Teil des Weges und der Weg ist das Ziel, gewinnt da erst recht an Bedeutung. Weil wir in unserer menschlichen Denkweise denken wir es eben sehr oft in Resultaten oder in etwas, was ich erreichen möchte, ja, in einer gewissen Art Leistung. Ja. Also ich, wenn ich viel lerne, bekomme ich eine gute Note. Wenn ich gut arbeite, bekomme ich eine Prämie und so weiter. Das ist nicht im Falle des Seelenweges so. Da ist tatsächlich der Weg das Ziel. Und dieser Weg, den können uns die Geistführer ja nicht abnehmen. Also dieses Wiedererkennen, dieses Selbsterkennen, dieses Selbst wieder zu unserem höheren Selbst finden, zu uns selbst finden, zu der Freude finden, in all dem Gerümpel, was auf der Erde existiert, ist ja genau schon Teil dessen, was wir uns überhaupt vorgenommen haben. Und Teil dessen kann aber sehr wohl sein, dass wir unser eigenes geistiges Team lernen, besser zu spüren, weil wir dadurch natürlich auch Zugang zu unserem wahren Selbst eher bekommen, beziehungsweise zu unserem höheren Selbst. Aber wenn, dann soll das meiner Meinung nach ein Prozess im Innen sein, also nicht, dass uns jemand von außen sagt, das ist dein Seelenplan. Ich habe sowas schon gesehen, ja, also so eine Anzeige bei Anruf Seelenplan oder Lebensaufgabe oder sowas. Und also zuerst habe ich mir gedacht, gut, vielleicht nicht die beste Werbeaktion, weil bei Anruf Seelenplan klingt so ein bisschen wie bei Anruf Mord. Also es gab ja mal das. Also ich fand es jetzt mal aus werbetechnischen Gründen schon fragwürdig und erst recht aus Dienstleistungsgründen, weil wir das sehr wohl diese Verantwortung auf uns nehmen sollten. Es kann uns sehr wohl jemand von außen aufmerksam machen auf Talente, an die wir vielleicht nicht glauben. Es kann uns sehr wohl jemand von außen auch helfen, diese Blockaden, die zwischen uns und dem Seelenplan stehen, zu entfernen, beziehungsweise uns auch helfen, zu dieser Entscheidung zu kommen. Aber es ist eine Entscheidung. Also es ist nicht so, dass uns die Geistführer das abnehmen und sagen, mach das, das wird erfolgreich sein, dann wird alles gut. Und weil so wäre es ja auch einfach, ne? Wenn wir den Outcome sehen von Dingen und schon wissen, ah, wenn ich das tue, dann wird das gelingen und es wird von Erfolg gekrönt sein, ich werde reich und berühmt, dann ist es ja auch leicht, ein Risiko einzugehen. Oder dann ist es auch leicht, sich zu zeigen. Es ist schwieriger, wenn der Ausgang eben irgendwo ungewiss ist, wo wir uns aber ins Vertrauen stürzen müssen, weil da muss man sich manchmal wirklich ins Vertrauen stürzen. Und wenn wir eben das Herz da sprechen lassen, also dieses Vertrauen im Herzen haben und nicht schon das Wissen im Kopf. Wenn wir nämlich genau wissen, was dann passieren wird, ist es ja sehr, sehr leicht. Da können wir ja nur so tun, als würden wir vertrauen. Wir vertrauen aber vielleicht nicht wirklich. Und somit, so gesehen, ist das manchmal ein bisschen wie ein Vertrauenstest, nur halt nicht so wie in irgendeiner Frauenzeitschrift kannst du vertrauen und man hat 20 Fragen, sondern das Leben testet uns dann. Ja. Vertraust du wirklich darauf? Ist dir das wirklich wichtig? Weil eben die Zeichen nicht immer so sind, wie schon in der letzten Folge angesprochen, dass alles so glatt läuft. Aber wenn wir es wirklich wollen, wenn wir wirklich für etwas brennen, dann gehen wir da durch. Und es kann schon sein, dass wir natürlich im Leben bestimmte Hinweise bekommen. Also mir hat schon in der Nationalbibliothek ein Kunde einmal gesagt, sie sind ein Medium, was ich damals sehr, sehr lustig fand, also fast schon lächerlich. Ich konnte mit der Information überhaupt nichts anfangen. Das heißt, da ist natürlich die Frage, wie offen sind wir für Hinweise von außen? Und auch da ist es so, dass sich die geistige Welt sehr wohl meldet und einem sagt, du, das ist etwas, was du tun könntest. Nicht nur im Falle der Medialität, ja, aber da weiß ich es aus Erfahrung, beziehungsweise ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen. Da ist es oft passiert, dass es irgendwie Hinweise gab, du, das ist eine Arbeit, die könntest du machen. Aber eben, die könntest du machen. Es ist nicht so, dass die sagen, du bist ein tolles Medium, mach das. Es ist, das könntest du machen, beinhaltet nämlich noch viele Ausbildungen, noch viele Kurse und auch noch viel Aufwand, überhaupt dorthin zu kommen. Das heißt, das ist ein Weg, der mir offen steht, wo ich zum Beispiel höre, okay, du hast ein Talent im Bereich Medialität, im Singen nicht so, also vielleicht ist Medialität schlauer, aber das ist ja nicht so, dass wir das dann sofort sind. Und es ist ja sehr wohl eine Entscheidung, das dann zu tun. Und zu sagen, okay, bin ich wirklich bereit, diese Schritte zu gehen? Bin ich wirklich bereit, ein Medium zu sein? Oder was auch immer. Ja, also das Beispiel ist jetzt einfach auf mich bezogen, weil da kenne ich mich aus. Und bin ich wirklich bereit, den Preis auch zu zahlen, den das erfordern wird? In meinem Fall ist es zum Beispiel so, natürlich würde ich mich freuen, wenn sich meine Bücher besser verkaufen, weil sie verkaufen sich so mittelmäßig. Also sie sind nicht schlecht, aber eigentlich weiß ich, da wird noch was gehen. Das würde aber bedeuten, dass ich mich da im Marketing mehr reinhängen müsste. Dass ich, wie andere Autoren das oft machen, zum Beispiel solche Lesereisen machen müsste, dass ich Vorträge halte, dass ich eben einen Leseabend in Bibliotheken oder in Büchereien mache. Und das ist etwas, das will ich eigentlich nicht tun. Ich will am Abend auf der Couch sitzen und selber etwas lesen. Ich will auch nicht aus meinem Buch vorlesen. Das kenne ich schon. Das ist für mich ein bisschen langweilig. Das heißt, da gibt es sehr wohl einen Bereich, da könnte ich etwas tun. Aber es ist meine Entscheidung, okay, das mit der Autorin mache ich gern, aber da habe ich nicht die Begeisterung, da habe ich auch nicht das Feuer, dass ich dieses Potenzial ganz ausschöpfen möchte. Da ist es mir wichtiger, mich auf die Praxis zu konzentrieren, mich auf die Medialität zu konzentrieren oder eben in der Badewanne zu sitzen. Aber es ist eben eine Entscheidung, weil die Sache mit dem Potenzial ist manchmal so eine Sache. Ein sehr schlauer Satz. Weil wir manchmal in diesem Schöpfe dein Potenzial aus oder erkenne dein Potenzial. Unser Potenzial ist generell sehr, sehr, sehr groß als Menschen. Ja, wir erkennen es oft nicht und wir haben oft einen geringen Selbstwert oder ein geringes Selbstvertrauen, aber wir haben alle ein unglaubliches Potenzial. Wir haben ein solches Potenzial, dass es sich gar nicht ausgeht, das wirklich in einem Leben auszuschöpfen. Weil wir verschiedene Talente haben und sobald ich ein Talent fördere, sobald ich mich mit einer der Sache beschäftige, werde ich natürlich in dieser Sache besser. Das heißt, es gibt verschiedene Talente, die wir ausbauen könnten, aber es geht sich nun mal in der dritten Dimension, da wir hier Raum und Zeit haben, zeitmäßig einfach nicht aus, alle dementsprechend zu verfolgen. Das heißt, ich muss mich dann auch entscheiden. Die Entscheidung ist oft das Schwierige. Also bei vielen Menschen ist es ja so, dass sie spüren, wo sie ihre Seele eigentlich hinführt, dass sie sich diese Entscheidung aber entweder nicht zutrauen oder dass sie nicht mit den Konsequenzen dieser Entscheidung dann gern leben möchten. Und wir wissen also oft, was wir gerne hätten, aber wir trauen uns die Schritte nicht gehen. Und da passiert es eben oft, dass wir dann gern von den Geistführern hören würden, mach das, das ist die beste Entscheidung. Die wissen das dann müssen wir die Entscheidung nicht auf uns nehmen. Also häufig passiert es, dass wenn es um den Seelenweg geht, dass ich in der Praxis dann mit den Menschen genau daran arbeite, was brauchst du, damit du das wirklich auf dich nehmen kannst, damit du da wieder träumen kannst, damit du wieder dich mit dem inneren Kind anfreunden kannst, dass es dir auch sagen kann, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Und da finde ich diesen inneren Prozess wichtiger als das, wenn man irgendwo anruft und sagt, so, sagen Sie mir bitte meinen Seelenplan, das wird sicher richtig sein. Also ich habe dort nicht angerufen, weil dieses Service kostet doch recht viel Geld und man muss 3 Sitzungen machen. Wäre es nur eine Sitzung gewesen am Telefon, wäre ich fast schon bereit, aus wissenschaftlichen Zwecken das zu machen, aber das war mir dann doch zu teuer. Aber generell glaube ich eben, dass das nur von innen kommen kann, damit es wirklich umsetzbar ist. Es könnte sogar sein, dass uns jemand von außen sagt, das und das ist dein Seelenplan. Aber wenn es von außen kommt, wenn es nicht von dieser inneren Stärke kommt, werden wir auch nicht die innere Stärke haben, das umzusetzen. Beziehungsweise dann müssten wir wieder bei jedem Schritt wen anderen fragen und dann zerläuft es sich. Also es ist sehr wohl etwas, wo eben der Weg, das Ziel ist, das wieder auszugraben, das wieder auszupacken. Und auch diese Verbindung zum Herzen wiederherzustellen. Und die ist einfach durch unsere kopflastige Welt dann manchmal ein bisschen zugeschüttet. Deshalb gibt es ja auch diese Disney-Methode. Also vielleicht kennt ihr die aus der Lebensberatung. Also wenn man sich ein bisschen dann mit Walt Disney beschäftigt, schwindet die Begeisterung. Also ich hätte die Methode wahrscheinlich umbenannt. Was aber nicht heißt, dass sie schlecht ist. Die erlaubt uns nämlich, also da gibt es verschiedene Positionen, in die man sich hineinfühlt und die erlaubt uns ein bisschen in unserem Verstand Platz zu machen, eben für den Träumer, für den Visionär. Was wir nämlich oft tun, ist, dass wir ein Gefühl haben, dass wir einen Wunsch haben und schon kommt der Verstand dazwischen und sagt, nein, das geht nicht, weil das geht sich nicht aus oder es gibt kein Geld. Das heißt, dass wir unsere Wünsche oder unsere Gedanken schon im Keim ersticken mit einem Gegenargument. Und was bei der Disney-Methode eben sehr gut funktioniert, ist, dass man diese Teile in sich ein bisschen aufteilt. Das heißt, man kämpft nicht gegen sie, aber jeder von denen hat einen Platz. Das heißt, ich habe da die Position des Träumers. Das dient eben der Ideenfindung, wie so ein Brainstorming. Der Träumer darf einfach mal träumen. Was hätte ich gern, wo führt es mich hin? Dann habe ich eben den Realist. Der Realist schaut sich ein bisschen an, okay, was bräuchte man da? Könnte das wirklich gehen? Was müsste ich da tun? Und dann habe ich den Kritiker, also diesen inneren Kritiker. Das ist gar nicht so schwer für die meisten. Den haben wir meistens sowieso irgendwie im Hintergrund laufen. Der Kritiker kritisiert das alles mal. Also, und spannenderweise fallen uns oft mehr Kritikpunkte eben ein als Träumerpunkte, weil wir manchmal im Laufe des Lebens ein bisschen verlernen zu träumen. Und deshalb finde ich trotz des Namens diese Methode sehr hilfreich, einfach mal, dass man die Träume mal stehen lassen kann. Dass man sie eben vielleicht nicht gleich umnietet selber. Oder da gibt es natürlich auch diese 10 Millionen Euro Frage, die man sich stellen kann. Was würde ich tun, wenn ich 10 Millionen Euro hätte? Und also nachdem ich dann schon für die Wale gespendet habe und auf Reisen gegangen bin, dann habe ich immer noch genug Geld, hoffentlich. Also ich habe alles an die Wale gespendet. Und ich musste also nicht mehr wegen des Geldes arbeiten. Was würde ich dann mit meiner Zeit machen? Was würde mich wirklich so interessieren, dass ich es einfach gerne mache? Und da kommen dann oft sehr gute Antworten, die sehr viel mit unserem Lebensziel oder mit unserem Seelenplan zu tun haben, weil wir da uns natürlich dann ganz nach der Freude richten können, weil einfach unser Verstand mal beruhigt ist, ich habe genug Geld, muss mir also darüber keine Sorgen machen und dann kann das zum Vorschein kommen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich würde wirklich als Medium arbeiten. Also ich glaube, wenn ich 10 Millionen Euro hätte, würde ich vielleicht wen anstellen, der für mich diese Lesungen macht, für die Bücher, also der wie so ein Klon, der nur zum Vorlesen da ist, also der hat keine eigene Meinung, weil sonst redet der irgendwas, was mir nicht passt. Also sowas wäre vielleicht eine Idee, aber diese Arbeit mit der Medialität, diese Arbeit in der Praxis würde ich trotzdem machen, weil mir das wirklich von Herzen Spaß macht. Ich würde vielleicht, also die Urlaube würden wahrscheinlich luxuriöser ausfallen, aber der Grundstock meiner Arbeit wäre noch immer dasselbe. Also am liebsten würde ich dann wahrscheinlich irgendeinen Politiker bestechen, damit ich diese Steuern nicht zahlen muss. Ich würde sicher Dinge anpassen, aber der Grundstock wäre eigentlich sehr, sehr gleich. Nein, ich weiß schon, was ich machen würde. Würde mir in Wirklichkeit so einen Privatkoch leisten am liebsten. Also das wäre die ideale Variante, dass ich nicht mehr kochen muss. Weil Kochen und dieses Einkaufen nehmen doch sehr viel Zeit in Anspruch und ich esse einfach gern. Aber kochen tue ich nicht wirklich gern. Also ich koche dann deshalb, weil ich was Gutes essen will und weil ich weiß, dass sich das gesundheitlich sehr, sehr auszahlt. Also das wäre also dann so würde ich meine 10 Millionen ausgeben. Und ich finde es aber eine schöne Gedankenspielerei, sich selbst zu überlegen, okay, was würde ich dann tun? Weil wir da schon oft Hinweise auf unsere nächsten Schritte oft bekommen. Und eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist aber schon, was will meine Seele? Und was will mein Ego? Also oft glauben wir, etwas zu wollen, weil wir eigentlich einen Mangel in uns beheben wollen. Dann ist das nicht etwas, was aus der Seele kommt. Ja, Dinge, die aus der Seele kommen, die mache ich einfach so gerne. Egal, wenn jemand das nicht so gut findet, dann findet er es halt nicht so gut. Aber mich erfüllt diese Tätigkeit. Das heißt, die Seelenenergie, da bin ich dann in der Fülle. Im Ego bin ich eben oft im Mangel und will unbedingt etwas erreichen, damit es mir dann im Innen besser geht. Beim Seelenweg, bei den Dingen, die wir von der Seele aus gerne tun, habe ich schon in der Tätigkeit diese Fülle. Auch wenn es niemand sieht, auch wenn es die ganze Welt noch komisch findet, auch wenn ich vielleicht nicht verstanden werde. Natürlich ist es schön, Anerkennung dann dafür zu bekommen, wenn es doch klappt. Aber das ist eben nicht unbedingt das Ausschlaggebende. Aber wie gesagt, unser Ego, das strebt nach Resultaten, das will etwas zum Vorweisen haben. Unsere Seele denkt da ganz anders. Ja. Also das kann auch oft ganz still sein. Also oft sind Menschen am Seelenweg sehr bescheidene, sehr stille Menschen, die das im Außen überhaupt nicht brauchen. weil sie einfach schon erfüllt sind mit dem, was sie tun. Und das können oft ganz im Außen, sage ich mal, einfache Dinge sein. Also weil sie einfach zum Beispiel in ihrer Gartenarbeit so aufgehen, einfach in dieser Verbindung zur Natur, weil sie zum Beispiel Bäume pflanzen und einfach mit diesen Bäumen so in einer Einheit sind, dass sie gar nichts brauchen. Also die müssen das dann nicht posten. Das ist mein Seelengarten und das ist der tolle Plan und ich bin so juppi-wuppi toll. Das brauchen die dann gar nicht. Also es ist immer gut, sich bei manchen Wünschen eben zu überlegen, will ich das von der Seele her oder aus dem inneren Kind heraus oder will ich das vom Ego? Will ich damit etwas erreichen, was bestimmte Unsicherheiten oder bestimmte Mängel in mir behebt, ja, oder einen Wunsch, gemocht zu werden, geliebt zu werden und so weiter. Diese Wünsche sind ja alle legitim und es ist kein Wunder, dass wir da in den Mangel rutschen. Die Frage ist eben nur, wie erfülle ich die oder was tue ich, um diesen Mangel aufzufüllen? Brauche ich da wen von außen oder gehe ich eben den inneren Weg? Und manchmal kann es eben tatsächlich sein, dass wir eigentlich am Seelenweg sind oder dass wir von unserer Seele aus wirklich gut unterwegs sind, nur unser Verstand oder eben unser Ego findet das nicht unbedingt. Also ich hatte letztens eine ganz, ganz wunderschöne Sitzung. Da waren zwei Töchter und eine Mama und es hat sich eben der Ehemann bzw. der Vater gemeldet, der ein unglaublich lustiger Kerl war. Also der hat zum Beispiel eins der Dinge, die er gesagt hat, weil die ernähren sich jetzt sehr gesund und das war eher so der Fleischesser. Der hat unter anderem etwas ganz Seltsames gesagt, weil er sagt, gut, dass ich schon gestorben bin, da muss ich das nicht essen, was ihr da esst. Also einfach, weil das seinem Humor sehr stark entsprochen hat und weil das eben auch Teil der beweisführenden Medialität in dem Fall war. Weil so etwas hat er eben auch, also ähnliche Dinge, nicht das mit dem Sterben, weil er hat ja noch gelebt, aber ähnliche Dinge hat er von sich gegeben, noch zu Lebzeiten. Und das war sehr interessant, weil er gesagt hat, ich habe mich im Leben oft so hart bewertet, als hätte ich nichts erreicht. Und erst in der geistigen Welt habe ich gesehen, diesen Wert, dieses Haus zu schaffen und dieses liebevolle Zuhause zu schaffen, dass das eigentlich das Ziel war und ich habe es über Jahre gar nicht gesehen. Also das ist oft recht interessant, wie wir uns eben von der Seele aus oder aus der geistigen Welt heraus dann bewerten und wie wir uns dann in irdischen Maßstäben oft bewerten. Und das war wirklich sehr, sehr berührend, weil er eben erst durchs Ansehen des Lebensfilms ist ihm bewusst geworden, was er wirklich erreicht hat, also wo die wirklichen Werte waren. Weil das war ein Mann, der hat einen Gemüseladen mit seiner Frau betrieben. Der war nicht erfolgreich jetzt, sagen wir mal, im irdischen Sinn. Also er ist nicht Millionär mit dem Gemüse geworden. Es war aber ein liebevoller Ort. Also er hat Leute auch anschreiben lassen, die gerade finanzielle Schwierigkeiten hatten. Es war ein sehr hilfreicher Ort. Also alles Dinge, wo wir eben keine Medaillen oder Orden von außen hier auf der Erde bekommen, aber auf der Seelenebene hat er da viel, viel mehr, ich will nicht sagen erreicht, weil erreichen ist da ein blödes Wort, aber hat er in Wirklichkeit, hat er eben genau das erlebt, was seine Seele hier erleben wollte. Und ganz oft geht es eben darum, dass wir etwas erleben möchten und eben nicht unbedingt erreichen. Also es sind nicht immer Fanfaren, die dann kommen und Preise und Belohnungen und irgendwelche Galas, ja, die den Seelenweg schmücken. Es sind oft ganz stille, ganz einfache, einfach ganz erfüllte Momente, von denen vielleicht niemand weiß, aber es ist ein Prozess und manchmal denke ich mir, vielleicht ist es dann auch so, dass wir in der geistigen Welt dann eben gar nicht unsere beruflichen, unter Anführungszeichen, Erfolge oder unsere Erinnerungen, die uns sehr stark in Erinnerung bleiben, dann sehen, sondern vielleicht sind es so Kleinigkeiten, ja, dass wir eben einer Ameise aus dem Swimmingpool geholfen haben. Und das war eigentlich schon alles, was wir hätten tun sollen. Also es ist gut, sich zu überlegen, was vielleicht so unsere irdischen Maßstäbe sind, die da in Wirklichkeit gar nicht zutreffen. Das Wichtige ist aber, es ist allein schon, dass wir hier sind, dass wir dieses Leben auf uns genommen haben, das ist schon Teil unseres Seelenweges. Also einfach das Hiersein. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Und damit möchte ich die heutige Folge beenden. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Beschwerden, Rezeptvorschläge für schnelle Rezepte, damit das Kochen leichter geht, schreibt mir einfach an podcast@magdalenastampfer.at. Ich freue mich auf eure Post und wünsche euch einen schönen Tag. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.